Ostern von Furcht zur Freude, Fakt oder Fiktion? Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Wir starten direkt mit dem Predigttext aus Johannes 20, die ersten 8 Verse. Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man den Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und die anderen Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles, und er glaubte. Wir kommen von Karfreitag. Deshalb auch noch dieser schwarze Vorhang. Und egal, welche Maßstäbe man anlegt, bei den Jüngern war alles total durcheinander. Einer von ihnen, der Verräter, Judas Iskariot, war schon tot. Nachdem er Jesus verraten hatte, hat er sich das Leben genommen. Der inoffizielle Redeführer der Gruppe, Simon Petrus, der hatte Jesus verleugnet. Vorher hat er noch gesagt: Auch wenn dich alle verlassen und verraten, ich werde dich nicht verlassen und verraten. Ich werde zu dir stehen. Aber seine Stärke war durch die einfachen Fragen einer Dienerin zerplatzt wie eine Seifenblase. Und auch alle anderen, die waren schon vorher weggelaufen. Wenn wir diese Truppe zu diesem Zeitpunkt sehen würden, ja, das waren noch genügend Leute für eine Fußballmannschaft. Aber die hätte jedes Spiel verloren. Da war kein Mut, kein Kampfgeist, keine Dynamik, keine Freude. Nichts, was ihre Füße in Bewegung gebracht hätte. Aus Angst, dass die Jesusfeinde auch sie holen würden, hatten sie sich zurückgezogen, hatten sich in ein Zimmer verbarrikadiert. Ja, auf dem Weg nach Jerusalem hatte Jesus ihnen erklärt, dass er leiden und sterben muss und am dritten Tag auferstehen wird. Aber scheinbar waren sie da gerade offline. Zumindest war das irgendwie nicht richtig angekommen. Ihre gemeinsame Hoffnung war restlos verschwunden nach dem, was in den letzten Tagen passiert war. Die Jünger schauen sich an, die zucken mit den Schultern und sagen: Ja, die Hoffnung von Jesus, die war echt schön. Das war richtig cool. So lange, bis die Seifenblase zerplatzt ist. Und den letzten Krümel der Hoffnung hat der Grabstein zermalmt. Der war ein bisschen größer als der Klotz hier. Diese Männer, die hatten kein Konzept von einem Messias, einem Retter, der stirbt. Der war doch zum Retten da und war dann selber nicht zu retten. Und auch die Idee einer Auferstehung, die war absurd in ihrer Vorstellung. Ihr jüdischer Hintergrund, der war geprägt von einem Messias, der bleibt. Für immer. Wie konnte es sein, dass Jesus der Messias ist, wenn er offensichtlich nicht für immer bleibt? Er war weg. Er hat sie allein gelassen. Aber jetzt lassen wir die Uhrzeiger noch mal etwas weiter wandern. Blättern im Tagebuch ungefähr 7 Wochen weiter. 49 Tage und alles ist anders. Plötzlich ist der Vorhang der Furcht weg. Dieselben Männer, dieselbe beängstigte Gruppe ist plötzlich wieder auf den Straßen von Jerusalem. Und es wäre eine Sache, wenn sie den Mut gehabt hätten, wieder zu ihrem Job zurückzugehen. Matthäus wieder in die Zollbude, der Simon zurück zur Zelotengruppe letzte Generation und Petrus zurück in sein Fischerboot. Aber nichts davon. Die rennen auf der Straße rum und erzählen, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Wow. Und, sagt Petrus, diese Tatsache, die können wir alle bezeugen. Fragt irgendwen von euch, von uns, und wir werden es sagen. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Messias, hat ihn zum Herrn gemacht. Da drängt sich die Frage auf, was ist passiert, dass diese Männer, die sich eben noch vor Angst in ein Zimmer verkrochen haben, dass diese eben noch zitternden Angsthasen jetzt zu fröhlichen Osterhasen werden? Was hat diese Männern, in diesen Männern den Angst, die Angst in Glauben, die Furcht in Freude verwandelt? Was war es, dass ihre Lähmung zur Stärke wurde? Was war, dass aus diesem offensichtlichen Freitagabend-Supergau ein Sonntagmorgen-Sieg gemacht hat? Okay, nach 3 Tagen von Karfreitag bis Ostern hatten sie sich noch nicht komplett umgewandelt. Das hat ein bisschen länger gedauert. Und ehrlich gesagt, bei mir dauert das auch manchmal so. Da fällt der Groschen centweise, wie heißt es, sagt man noch Groschen, egal, ihr wisst, was ich meine, kommt das alles ein bisschen langsamer. Und auch bei den Jüngern hat es etwas länger gedauert. Lukas berichtet uns, wie Jesus den Jüngern nach der Auferstehung begegnet und sie im wahrsten Sinne des Wortes ihren Augen nicht trauen. Ja, Karfreitag ist der Vorhang im Tempel mit einem Mal von oben nach unten zerrissen. Und wie gesagt, bei den Jüngern ging es langsamer und bei uns manchmal auch. Und deswegen will ich heute mal den Predigttext nicht von A bis Z durchgehen und auslegen, sondern ihn eher apologetisch beleuchten. Apologetik ist ein Teil der christlichen Theologie, die erklärt, wieso man auch mit klarem Menschenverstand vertrauen kann, dass das wirklich stimmt, was hier drin steht. Und ich freue mich, wenn heute Menschen hier sind, die von sich sagen, dass sie Atheisten sind oder Agnostiker sind, über Gott nichts sagen können oder wollen. Und wem es so geht, könnte es sein, dass die nächsten Minuten dein Weltbild etwas ins Schwanken bringen. Aber das Ziel davon ist, dir ein weiteres Kettenglied an die Hand zu geben, was du vielleicht noch brauchst, um Jesus vertrauen zu können, um ihm dein Leben anvertrauen zu können. Dass auch dein Vorhang sich ein Stück, starten wir mal hier, öffnet. Und gleichzeitig soll es eine Ermutigung für diejenigen von uns sein, die schon an Jesus glauben. Eine Ermutigung, die uns hilft, unseren Kollegen, unseren Freunden, das weiterzusagen, dass es stimmt, dass Jesus lebt. Vielleicht gleich in den nächsten Tagen, wo Ostern noch frisch nachklingt. Und vielleicht dann etwas anders als bisher. Denn wenn uns die Menschen fragen, warum meinen wir denn, Jesus lebt, dann gibt es mehr zu sagen, als er lebt in meinem Herzen. Denn manche unserer Freunde sind davon nicht besonders beeindruckt, weil auch in ihrem Herzen vielleicht irgendwas lebendig geworden ist. Oder sie kennen Leute, in denen ganz andere religiöse Vorstellungen lebendig geworden sind. Also sagen sie, nur weil du meinst, Jesus lebt in deinem Herzen, beeindruckt mich das nicht besonders. Das bringt mich nicht aus den Startlöchern. Denn das ist einfach dein subjektives Empfinden. Hier stellt sich also die entscheidende Frage, Fakt oder Fiktion? Und es ist logisch, wie wir Jesus in uns erleben, ist auf der Grundlage dessen, was er für uns getan hat. Und die Frage ist, die entscheidende Frage stellt sich anhand der Historizität. Ist das so oder war es nicht so? Ist es tatsächlich Geschichte oder ist das, was wir hier drin lesen, sind das nur Geschichtchen? Nachdem seine Frau zum Glauben an Jesus gekommen ist, wollte der Enthüllungsjournalist Lee Strobel ihr beweisen, dass das, was in den Evangelien steht, Humbug ist. Dass sie sich von vorne bis hinten widersprechen. Und er wollte nicht an die Wahrheit der Jesus-Berichte glauben. Das hat ihm nicht gepasst. Und als Enthüllungsjournalist war er gewohnt, herauszufinden, was tatsächlich hinter Zeugenaussagen steht. Ob das erstunken und erlogen ist oder ob es die Wahrheit ist. Und heute schreibt dieser Lee Strobel Bücher, warum die Bibel absolut glaubwürdig ist. Und mich ermutigt das, wenn nicht nur Christen, nicht nur Leute, die so geprägt sind und die das unbedingt wollen, für die Glaubwürdigkeit der Bibel argumentieren, sondern auch kritisch forschende Journalisten, Polizisten, Juristen zu dem Ergebnis kommen, die Veränderung der Jünger, die kann nur durch eine tatsächliche Auferstehung von Jesus erklärt werden. Und die Auferstehung bestätigt, es ist richtig, Jesus als den Messias zu bezeichnen. Es ist richtig, ihn bekannt zu machen. Denn der Messias sollte ja für immer herrschen. Jetzt ist er weg. Also kann es nicht sein. Dann kann er doch gar nicht der Messias sein, wenn er tot ist, wenn er weg ist. Oh, er ist wieder da? Dann ist das vielleicht ja doch. Die Auferstehung hat diese Spannung endlich aufgelöst. Erst sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dass es Vergebung nur in seinem Namen gibt. Und dann diese Demütigung am Kreuz bis zum schändlichen Tod von Jesus. Das passte überhaupt nicht zusammen bis zur Auferstehung. Oder wie soll ein Toter das Leben sein? Wie soll ein toter Messias mir helfen, mir vergeben? Aber durch die Auferstehung zeichnet sich ein komplett anderes Bild. Ohne die Auferstehung konnten die Jünger an ihrem geliebten Jesus schöne Erinnerungen hegen. An die guten alten Zeiten. Wisst ihr noch, wie es früher war, als wir zusammengesessen haben? Das ist ja ganz nett, aber das ist keine Grundlage, Jesus als den Messias zu sehen. Sie können dieser Kuschelclub bleiben und über die guten alten Zeiten reden. Was er alles gesagt, was er getan hat und so weiter. Aber ohne die Tatsache der Auferstehung wären sie nicht auf die Idee gekommen, überall rumzulaufen und von Jesus zu erzählen, dass er lebt und dass man heute eine Beziehung mit ihm haben kann, eine Freundschaft. Und für manche, die ihre Anfragen an die Glaubwürdigkeit der biblischen Auferstehungsberichte haben, könnte man die Belege dafür unter drei Überschriften packen. Und der Tag heute würde nicht reichen, das gründlich zu bearbeiten, aber ich will sie wenigstens kurz nennen. Das erste habe ich schon angedeutet. Ein Teil der Belege liegt in dem Ursprung des Glaubens der Auferstehung. Ich habe nicht gesagt im Jüngerglauben, sondern in dem Ursprung des Glaubens der Jünger an die Auferstehung. Was hat die Veränderung gebracht? Wieso haben sie auf einmal daran geglaubt? Denn die Jünger wussten, wenn wir vor den religiösen Leitern, vor der römischen Besatzung behaupten, Jesus wäre auferstanden, das löst keine Freude aus. An Karfreitag sind wir doch weggelaufen, um nicht die Nächsten zu sein, die am Kreuz zu landen. Wenn wir heute uns anstellen, dann werden wir die Nächsten sein. Jeder ernsthafte Ermittler muss also fragen, wie kommt es, dass dieselben aus Angst verkrümelten Leute 49 Tage später überall erzählen, Jesus lebt? Welchen vernünftigen oder meinetwegen unvernünftigen Grund sollte es dafür geben? Und selbst der kritischste Analytiker, der skeptischste Kritiker, der die Historizität der Auferstehung bestreitet, der muss irgendwie mit diesem mysteriösen Faktor X umgehen, dass diese Bewegung wieder ins Laufen gekommen ist. Nach der Kreuzigung. Und vielleicht ist hier jemand, der sagt, ich glaube nicht an die Auferstehung, deswegen kann die Auferstehung nicht die Erklärung sein, dass die christliche Bewegung wieder Schwung bekommen hat. Okay, aber dann liegt die Beweislast auf deiner Seite. Du wirst in den Zeugenstand gerufen, um zu erklären. Warum waren die Jünger dann plötzlich so radikal verändert? Und um das zu untersuchen, musst du den Ursprung ihres Glaubens, den Ursprung des Glaubens an die Auferstehung unter die Lupe nehmen. Und zweitens, wenn du es untersuchen willst, musst du eine Erklärung für die Erscheinungen des Auferstandenen finden. Und die Quellen bezeugen, Uli hat es schon erwähnt, Über 500 Leute sind nach der Auferstehung dem auferstandenen Jesus begegnet. Körperlich. Und natürlich gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Das waren nur Halluzinationen oder irgendwelche anderen subjektiven Visionen, Erscheinungen. Und dass diese Halluzinationen oder Visionen aus dem starken Glauben der Jünger entstanden wären. Was? Aus dem starken was? Die Jünger hatten gar keinen Glauben mehr und schon gar keinen starken. Sie dachten, es ist vorbei. Die verbleibenden Jünger hatten sich doch im Dunkel der Nacht verkrochen. Und wenn einer auftaucht, dann geht sicher, dass er erst ein macht, dass wir nicht den Falschen reinlassen. Erst das Klopfzeichen, den Code, ihr wisst doch. Denn wir wollen ja nicht, dass irgendwer anders reinkommt und uns nachher rauszieht und dann sind wir die Nächsten da dran. Also, welcher Glaube soll die subjektive Vision eines auferstandenen Jesus produziert haben? Und als Juden hätten sie niemals damit gerechnet, dass Jesus auferstehen würde. Denn die Juden, außer die Sadduzäer, die überhaupt nicht an eine Auferstehung glaubt haben, die anderen Juden, die haben daran geglaubt, dass am letzten Tag, am Ende der Welt, alle auferstehen. Und das Ende der Welt war es offensichtlich noch nicht. Und wenn es nur eine Halluzination ist, dann passt es nicht, dass Jesus sagt, hey, Leute, schaut euch meine Wunden an, ihr könnt in meine Seite fühlen, wie Jesus zum Thomas sagt. Es passt nicht, dass Jesus stundenlang mit den Emmaus-Jüngern wandert und diskutiert. So lange läuft kein Schlafwandler. Wenn wir in unseren Untersuchungen ehrlich sind, dann werden wir zu einem klaren Ergebnis kommen. Und die Forschung, die funktioniert hier genauso wie in anderen Fachgebieten. Wir müssen genau untersuchen und wir suchen die beste historische Erklärung von den Fakten, die wir haben. Da arbeiten wir nicht anders als Historiker, Anthropologen, Mathematiker. Und klar, die persönliche Erfahrung mit Jesus ist auch wichtig. Für mich persönlich ist die am wichtigsten, dass ich es nicht nur im Kopf habe, sondern dass ich Jesus kenne, dass ich mit ihm reden kann, dass ich ihn erlebe. Aber die helfen den anderen Leuten nicht unbedingt, wenn sie keinen Grund haben, davon auszugehen, dass wir hier oben noch halbwegs gesund sind. Wir müssen alle Optionen auf den Tisch legen, sie gründlich sieben und dann die beste rausfinden. Welche Theorie kann die sichtbaren Ergebnisse am besten deuten? Und die Bibel fordert uns dazu auf, prüft alles, werdet weise. Wer Verstand hat, der überlege. Also wir werden nicht aufgefordert, den Verstand an der Garderobe abzulegen als Christen. Wir werden dazu herausgefordert, aufgefordert, sachlich und ehrlich zu sein, bei den Fakten zu bleiben. Und Paulus sagt, es ist weder nötig noch möglich, mit Manipulation und Tricks versuchen, Menschen für Jesus zu begeistern. Das ist überhaupt gar nicht nötig. Und ein Grund, warum manche Menschen nicht an Jesus glauben, ist nicht, dass sie die Fakten so gründlich untersucht hätten und zu dem Ergebnis gekommen sind, das kann man alles gar nicht glauben. Sondern viel eher, dass sie entweder die Fakten gar nicht gründlich angeschaut haben oder sagen, ich will gar nicht glauben in ihrem Herzen. Und Ostern kommt und Ostern geht. Du schaust dir die bunten Eier an, die hohlen Hasen und du denkst dir, wieso feiern das eigentlich die ganzen Leute hier? Naja, hoffentlich ist es bald vorbei und das gute Mittagessen, das kommt sicher und dann kann es hoffentlich wieder vernünftig und normal weitergehen. Kann sein, dass mancher so denkt, aber ist dir bewusst, dass es hier um das zentrale Ereignis der Weltgeschichte geht? Und dass davon grundlegend abhängt, was aus deinem Leben wird? Dass die Fragen nach dem leeren Grab absolut entscheidend dafür sind, wie dein Leben weitergeht und auch wie wir dem Sterben und dem Tod begegnen können. Dass es hier nicht um ein Spezialthema geht, von denen, die besonders religiös gepolt sind. Hier geht es nicht um einen Musikgeschmack oder sonst irgendetwas Nebensächliches. Und für den Wissenschaftler ist es ganz normal, anhand der Beobachtung eine Theorie aufzustellen. Und die prüft er dann in verschiedenen Versuchen anhand der Realität. Und er macht eine Reihe von Versuchen. Deswegen die Frage, hast du das schon mal gemacht? Wie sah das aus? Und wenn du das machst, dann musst du erstens irgendwie dem Ursprung des Jüngerglaubens auf die Spur kommen, eine Erklärung dafür finden. Zweitens musst du eine Erklärung für die Erscheinung des Auferstandenen finden. Und drittens musst du irgendwas aus dem leeren Grab holen. Und wenn du dir die Belege für das leere Grab anschaust, die sind überwältigend. Da gibt es auch einen Haufen außerbiblische Belege, historische Belege. Da kommen wir jetzt nicht dazu, das in der Tiefe zu ergründen, aber wer da Belegstellen haben will, kann mich gern ansprechen oder anschreiben. Die lasse ich euch gern zukommen. Das ist überwältigend. Man kann historisch das nicht leugnen, dass Jesus tatsächlich gekreuzigt wurde, tatsächlich in ein Grab gelegt wurde und dass das Grab nachher überraschenderweise leer war. Und viele, viele glaubwürdige Hinweise an tatsächlich die Auferstehung. Aber wenn du zum Beispiel die Begräbnisberichte im nüchternen Zustand liest und du merkst, wie sie historisch glaubhaft sind. Ich meine, das ist doch eine Frage, die man sich als Agnostiker oder als Suchender durchaus mal stellen kann. Gibt es hier irgendwas Glaubhaftes drin? Oder kommt mir beim Lesen eher der Eindruck, dass sich da so eine Gruppe Superreligiöser zusammengesetzt hat und da so eine Geschichte zusammengeschrieben hat? Und da entsteht dann so eine religiöse Idee, wie irgendwelche anderen Fake News, die an eine Pinnwand gepinnt werden oder meinetwegen ans Kreuz selbst. Und Leute, wenn wir ernsthaft an dieses Buch rangehen, dann merken wir, es hält nicht nur aus, dass wir es untersuchen, sondern es fängt an, uns zu untersuchen. Ganz langsam oder auch plötzlich steigt dann die Erkenntnis auf, nicht ich bin der, der über dieses Buch urteilt, sondern hier spricht der, der über alles urteilt. Der mich kennt und der mich trotzdem liebt. Wow, dann öffnet sich ein Stück weiter dein Vorhang. Und du merkst, dieses Buch, das erklärt mich und das erklärt mein Leben, das erklärt diese Welt. Und die Tatsache, dass du 30 Jahre damit in deinem Handschuhfach rumgefahren bist und es nicht ausgepackt hast und nicht beachtet hast, das bestätigt doch nur Gottes Geduld und seine Liebe. Wie gütig und großzügig er ist. Aber es wird ein herrlicher Tag, wenn du es aus dem Handschuh vorausnimmst und sagst, ich frage mich, warum ich so bin, wie ich bin. Ich frage mich, ob es eine Antwort auf den Tod gibt, eine Antwort auf den Sinn des Lebens. Und ich frage mich, ob der was mit dem leeren Grab zu tun hat. Und weiter lüftet sich dein Vorhang. Und auf einmal merkst du zum Beispiel Josef von Arimathea, der sein Grab zur Verfügung gestellt hat. Das macht überhaupt Sinn, weil Leute ihn gekannt haben. Er geht zu Pilatus und sagt, ey, ich habe da ein wunderschönes Felsengrab und ich habe noch nicht vor, es selbst zu benutzen. Könnte ich da vielleicht den Leichnam von Jesus reinlegen? Und die Frauen haben das getan, was Frauen damals, was ihre Aufgabe war. Sie wollten Jesus einbalsamieren. Deswegen, lesen wir, gehen sie zum Grab. Und es gibt keine widersprüchlichen Berichte dazu. Ich habe von einem Kriminalpolizisten gehört, leider den Namen vergessen, vielleicht weiß das jemand von euch, aber der glaubte auch nicht an Gott und die Bibel. Und er hatte aufgeschnappt, dass sich die vier biblischen Evangelien vollkommen widersprechen. Und dann hat er das mit seiner Fachkenntnis untersucht. Wie in einem Unfallbericht, die verschiedenen Perspektiven, hat er gemerkt, Mann, das ergänzt sich. Und die Spannungen darin lassen sich auflösen, aber sie zeigen auch, da hat nicht einer einfach nur vom anderen abgeschrieben, sondern jeder berichtet das, was er gesehen, was er bestätigen kann. Und ja, das bestätigt, dass es nicht von irgendwem am Schreibtisch entwickelt wurde. Und wieder öffnet sich ein Stück der Vorhang. Und auch, dass der Ort des Grabes bekannt war, wird glaubhaft deutlich. Und wenn noch eine Leiche im Grab wäre, dann wäre es unlogisch, von einer Auferstehung zu berichten. Denn dieses Gerücht hätte sich nicht mal einen Tag lang gehalten. Denn wie können diese Männer rumlaufen und behaupten, Jesus lebt, wenn andere Leute eine Pilgergruppe zum Grab führen und sagen, guck, hier ist er begraben, hier ist der Sarg, da ist der Leichnam. Das ist widersinnig. Wieder öffnet sich ein Stück weiter der Vorhang. Und außerdem wird es dadurch untermauert, dass das leere Grab zuerst von Frauen bezeugt wurde. Für uns kein Unterschied, aber damals in der Kultur galt das Zeugnis von Frauen nichts. Das von Hirten auch nicht viel. Denk an die Weihnachtsgeschichte. Frauen wurden als das Niedrigste angesehen, wenn es um sowas ging. Und was steht tatsächlich auch in deiner Bibel? Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Lass uns mal kurz vorstellen. Die Jünger sitzen an ihrem PC und versuchen, eine Geschichte zu erfinden, wie sie eine weltweite Kirche gründen können. Wie sie selbst später als die großen Apostel dastehen können. Und irgendeiner schreibt, ja, am ersten Tag der neuen Woche, es war noch dunkel, da ist Maria Magdalena ans Grab gegangen. Leute, selbst der Dümmste im Raum würde sagen, schreibt doch nicht so einen Schwachsinn. Wenn schon eine Maria zum Grab geht, dann doch bitte Maria, die Mutter von Jesus. Ein anderer sagt, nein, du bist doch verrückt, du kannst doch überhaupt nicht eine Frau da als Zeugin, du weißt doch, wir sind Juden, das glaubt uns doch keiner. Schreibt doch ein Mann, nein, besser mehrere Männer, das braucht man, um ein glaubhaftes Zeugnis zu bringen. Und ich meine, wenn wir eine Fiktion schreiben, dann doch zumindest bitte eine vernünftige, eine glaubhafte. Ansonsten finde ich, der Fakt, dass hier von einer Frau berichtet wird, die zuerst sieht, das untermauert die Historizität des leeren Grabes noch viel deutlicher, als uns schon bewusst wird. Denn ansonsten müsste man ja glauben, dass die Verfasser dieser Evangelien diesem Unsinn entschieden hätten, es wäre eine gute Idee, diejenigen, die später die Leiter der Kirche sind, erstmal bloßzustellen. Ich meine, die mutigen Frauen gehen zum Grab, während die ängstlichen Männer sich in einen Raum verbarrikadiert haben und sich in die Hosen machen. Das sind doch die, die später als die Leiter der Kirche dastehen. Wer hätte denn sowas erfunden? Auch die frühe jüdische Diskussion unterstützt wieder die Auferstehung, unterstützt das leere Grab. Als sie entdeckten, dass das Grab leer ist, was sagen sie da? Sie sagen nicht, das Grab ist nicht leer. Nein, sie sagen, die Jünger müssen den Leichnam gestohlen haben. Also sie bestätigen, das Grab war leer. Denn wenn sie zeigen hätten können, dass das Grab nicht leer war, wäre das ja viel einfacher gewesen, als die Geschichte zu erfinden. Die Jünger haben also unbemerkt von den römischen Wachsoldaten diesen riesigen Stein beiseite gewälzt und den Leichnam abtransportiert. Aha. Also, dass das unglaubwürdig ist, ist nicht schwer zu sehen. Auch die Tatsache, dass das Grab nicht wie ein Schrein verehrt wurde, bestätigt, das Grab war leer, die Auferstehung. Und anhand der historischen Fakten ist es praktisch unmöglich, am leeren Grab vorbeizukommen. Wer das leere Grab leugnet, hat andere Gründe. Und manche, die sind schon vielleicht auf dem Sprung zum Osterfestessen, nach dem Osterfestfrühstück, und hängen ihr Leben daran. Aber Leute, ist es das wert? Bist du sicher, dass du das tun willst? Du sagst, der Grund, warum das leer Grab war, ist ja nicht, dass Jesus auferstanden ist, sondern die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Okay, aber erstens, warum und wie sollten sie den Leichnam stehlen? Und zweitens, wo würden sie ihn hinbringen? Drittens, wenn sie ihn dorthin gebracht hätten, warum rennen sie dann durch die Stadt und erzählen, Jesus wäre auferstanden, um dann deswegen in Armut, Verachtung und bis zum Tod gequält den Rest ihres Lebens zu verbringen? Nein, sagt jemand, das glaube ich auch nicht. Die Frauen waren am falschen Grab. Sie haben sich einfach geirrt. Und da können wir genauso rangehen wie an die Theorie, Jesus war gar nicht wirklich tot. In der Hitze, da war er halt so zusammengeklappt und dann im kühlen Grab ist er wieder zu sich gekommen, hat einen Red Bull getrunken, Snickers gefespert und dann ist er wieder durch die Jerusalem getigert. Leute, die ganzen alternativen Erklärungsversuche, die brauchen so viel Glauben, viel mehr, als an die Auferstehung selbst zu glauben. Sie verlangen mehr von einer Frau oder einem Mann an Glaube, als an Jesus und seine Auferstehung zu glauben. Und wenn du dich gründlich damit beschäftigst und nicht glaubst, ich meine, der Grund könnte sein, dein Herz ist noch nicht offen dafür, zu glauben. Johannes und Petrus, die hören vom leeren Grab und machen sich sofort auf den Weg nachzusehen. Johannes, der noch nicht so alt war wie Petrus, der läuft schneller. Und Johannes, der schaut nur von außen rein. Aber Petrus, der kennt keine höfliche Zurückhaltung. Wir kennen ja unsere Pappenheimer. Er will es genau wissen und geht hinein. Er sieht sich die Leinenbinden an, die Jesus hat liegen lassen. Offensichtlich wurde der Leichnam nicht geklaut. Denn hätte man ihn geklaut, wären auch die Leinenbinden nachher nicht mehr da. Und schon gar nicht das Tuch ordentlich zusammengerollt, was an seinem Kopf war. Dann kommt auch Johannes zum Grab und schaut sich das auch alles an, geht auch rein. Und die letzten Worte in Vers 8, und er glaubte. Mir ist nicht ganz genau klar, was er eigentlich glaubte, denn später wird klar, dass sie es noch nicht verstanden haben mit der Auferstehung. Aber mindestens glaubte er, was Maria von Magdala gesagt hat, dass das Grab leer ist. Jesus ist nicht mehr da. Aber als er dann näher hinkommt, es glauben zu können, oder er kommt näher dahin, es glauben zu können, weil er das Grab sieht, weil er sich die Fakten anschaut. Und es ist auch bei ihm ein weiteres Stück der Vorhang zur Seite gegangen, der Vorhang sich geöffnet. Und deshalb lasst auch uns zum Grab gehen und nachschauen. Lasst uns den Fakten nachgehen und es anschauen. Nicht nur heute Morgen kurzer Impuls, sondern auch in der nächsten Woche oder wann ihr euch Zeit nehmen wollt. Und natürlich können wir es machen wie der Kinofilm Maria Magdalena. Schöne Unterhaltung bringen, aber das Eigentliche, den Sinn von Ostern, von Auferstehung unter den Tisch fallen lassen. Aber wenn wir wollen, dass sich der dunkle Vorhang öffnet, dann müssen wir tiefer schauen. Und wenn du das für dich erkennst und annimmst, ich brauche Jesus und ich möchte glauben, er hat das für mich getan, aus Liebe. Erst dann kann der Vorhang aufreißen. Dann bekommst du Zugang zu Gott in der Ewigkeit und schon jetzt. Noch zwei Fragen zum Schluss. Ist die Information über die Auferstehung wirklich verlässlich? Das ist eine sehr wichtige Frage, wie ich finde. Bewege ich mich hier auf dünner Luft? Bin ich hier ein professioneller Christ, der den christlichen Märchenverein vertritt? Habe ich mein Gehirn irgendwann so mit Bibelrauchen vergiftet, dass ich einfach nicht mehr klar denken kann? Und dass ich jetzt den Rest meiner Zeit und Kraft da rein investiere, um möglichst oft möglichst vielen Leuten von diesem Jesus weiterzusagen? Und natürlich kannst du problemlos behaupten, ich wäre verrückt. Und ehrlich gesagt, kaum einer, der mich kennt, würde dir widersprechen. Aber es gibt auch andere Leute, die das bestätigen, zu denen, vor denen du vielleicht mehr Respekt hast. Und da gibt es viele. Millionen von Christen und weltweit werden es immer mehr, die an die Auferstehung von Jesus, an Jesus selbst glauben, die ihn erleben in ihrem Leben. Und ehrlich gesagt, ich habe auch manchmal Zweifel. Mir kommen Zweifel, wenn ich dran denke, ich lebe jetzt seit 38 Jahren mit Jesus, da habe ich mich entschieden damals als Kind. Und wenn ich feststelle, wie egoistisch ich immer noch bin, lebt die Auferstehungskraft wirklich in mir? Wie sehr lebt sie in mir oder gebe ich ihr nur nicht genug Raum? Aber mich ermutigt es auch, wenn ich sehe bei anderen oder bei mir selbst, wie der Auferstandene wirkt, in ihrem Leben wirkt oder in meinem Leben wirkt. Bei uns war es zum Beispiel so, als wir letztes Jahr gebetet haben und vorletztes Jahr schon, wie es für uns weitergeht. Nach 10 Jahren Dinkelsbühl wechseln wir mal wieder den Ort. Und uns war auch Steinheim in den Kopf gekommen. Und bevor ich mich beworben hätte, war ich mal hier sowieso zum Kanzeltausch. Und dann wurde ich von einem der Ältesten angesprochen. Könntest du dir nicht vorstellen, nach Steinheim zu kommen? Und verschiedene Puzzleteile, wo wir so gemerkt haben, hier führt Gott. Und wir fühlen uns so reich beschenkt, weil er unser Leben in so vielen kleinen Details führt, schon damals in Kambodscha, nach Kambodscha und wieder zurück, wie er uns versorgt hat und führt. Jesus lebt, das kann man erleben. Und ich finde, das ist es wert, nochmal den Vorhang hinterzuschieben. Immer mehr kann man ihn erleben. Und Jesus ist das Licht. Und er schenkt uns immer mehr von seinem Licht und Leben und tiefere Freude. Und das ist wunderbar. Das ist ein Wunder. Und ehrlich gesagt, was die Auferstehung betrifft, glaubst du sowieso an ein Wunder, ob du glaubst oder nicht. Entweder du glaubst an ein psychologisches Wunder, das normale Menschen ein Lügengebäude aufgebaut haben und dann bereit waren, für diese Lüge den Rest ihres Lebens zu leiden und dafür zu sterben. Das ist das psychologische Wunder, für das ich nicht genug Glauben habe. Oder du glaubst an ein biologisches, geistliches Wunder, dass Gott eben Gott ist und Gott kann Dinge machen, die menschlich nicht machbar sind und hat Jesus von den Toten auferweckt. Und meine letzte Frage ist die Auferstehung relevant? Ist diese Information relevant? Lohnt es sich, diesen Vormittag und darüber hinaus Zeit zu investieren, darüber nachzudenken? Wieso reden wir nicht über etwas Angenehmes wie Schokolade an Ostern? Oder wieso reden wir nicht über etwas Wichtiges wie Liebe, Frieden, Familie? Das sind alles super, super wichtige Themen. Und ich liebe Frieden, ich liebe Familie. Ich liebe die Liebe, aber ich kriege die drei nicht immer zusammen, ehrlich gesagt. Nicht in eine Schublade, aber heute drängt sich das Thema Auferstehung auf. Denn ohne die tatsächliche Auferstehung von Jesus ist der komplette christliche Glaube sinnlos, wertlos. Und der lebendige Glaube an den Fakt der Auferstehung, der hilft uns, Frieden, Liebe und Familie zusammenzubekommen, zu leben. Und die Auferstehung nur als Symbol zu deuten, scheint mir nicht besonders sinnvoll. Aber das wird heute von manchen Kanzeln gepredigt. Denn wenn das alles wäre, dann bliebe doch die Tatsache, Jesus tot. Feierabend. Wie soll ich dann mein Leben nach einem toten galiläischen Zimmermann leben? Und wieso? Und Uli hat es schon zitiert, was Paulus mit seinem geschulten Intellekt sagt. Wenn Christus nicht auferstanden los, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Alles Zeitverschwendung. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das alles sinnlos. Aber wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann finden wir bei ihm den Sinn. Dann finden wir bei ihm das Leben. Dann finden wir bei ihm alles, was wir brauchen. Wenn Jesus lebt, ist es absolut entscheidend. Dann gibt es hier eine Freundschaft, die es sonst nirgends gibt. Hier gibt es Vergebung, die bei keinem anderen zu finden ist. Und hier gibt es eine Zukunft, die man sonst nicht findet. So kann Furcht zu Freude werden, weil es stimmt, Jesus lebt. Jesus lebt. Und die Belege dafür sind, wie gesagt, überwältigend. Und jetzt ist es unsere Entscheidung. Will ich zweifeln oder will ich vertrauen? Gehe ich dem nach, dass sich der Vorhang in meinem Herzen öffnet? Jesus will uns begegnen, so wie er seinen Jüngern begegnet ist. Er möchte unsere Furcht und unseren zweifelnden, nagenden Zweifel zur Seite schieben und durch Freude und Geborgenheit, durch Glauben ersetzen. Jesus lebt, das ist Fakt und nicht Fiktion. Deshalb können wir mit ihm reden und mit ihm leben. Lasst uns das tun. Jesus, vielen Dank, dass es wahr ist, dass du auferstanden bist und lebst. Danke, dass die Furcht, die wir in unserem Herzen tragen, dich nicht überfordert. Du kannst sie zu Freude werden lassen, wie zu einem Fluss, der auch an andere weiterströmt. Ich bitte dich darum, dass dieses Ostern nicht spurlos an uns vorübergeht, sondern dass wir ein Stück weiter unser Herz öffnen können für das, was du Gutes für uns vorhast. Und ich danke dir dafür. Amen.